Ich freue mich auch, ganz besonders heute Abend hier sein zu dürfen. Nochmal vielen Dank für die Einleitung, für die einleitenden Worte. Man hat ja schon herausgehört, ich habe mich dem Fußball aus verschiedenen Blickwinkeln genähert, aus verschiedenen sozialwissenschaftlichen Perspektiven. Und der Titel meiner Promotion ist gefallen, also Zuschauersport, Fußball als gesellschaftlicher Erfahrungshorizont, der Fußball als Teil der Populärkultur, als Teil der Alltagskultur ist ja ein sehr großer Erfahrungshorizont, in dem Meinungs- und Willensbildung abläuft, in dem sich aber auch, und da zeigt sich schon die erste Klammer, die sich ergibt bei all dieser Beschäftigung mit dem Fußballsport, in dem sich aber auch eben gesellschaftliche Ideologien, Herrschaftsverhältnisse, Vorurteilskomplexe und dergleichen reproduzieren und vervielfältigen, widerspiegeln. Dazu gehören unter anderem eben auch, wie hier schon genannt, im Titel meines Vortrages, Islamfeindlichkeit oder Antisemitismus. Dazu gehören aber auch weiter Vorurteilskomplexe wie Rassismus, Fremdenfeindlichkeit im Allgemeinen, wie Homophobie, wie Antiziganismus, wie Sexismus. All das sind Probleme, mit denen der Fußball und mit denen die Zuschauerkultur um den Fußball herum, die Fankultur, zu kämpfen hat. Und ich werde heute Abend über zwei Vorurteilskomplexe sprechen, nämlich über Antisemitismus und Islamfeindlichkeit. Ich spreche damit über zwei virulente Vorurteilskomplexe, die gegenwärtig sehr akut zu beobachten sind in unserer Gesellschaft, aber auch im Fußball als Teilbereich unserer Gesellschaft. Antisemitismus und Islamfeindlichkeit sind ja zwei Begrifflichkeiten, die in den Gesellschaftswissenschaften, aber auch in der Öffentlichkeit sehr stark diskutiert werden. Gerade auch die Parallelen, aber auch die Unterschiede dieser beiden Erscheinungen. Auf der einen Seite Antisemitismus, die Feindschaft gegenüber Juden, wohl der älteste und hartnäckigste Vorurteilskomplex gegenüber einer Gruppe von Menschen mit seinen Wurzeln im religiös begründeten christlichen Antijudaismus, dessen früheste Ansätze sich schon im Neuen Testament finden und in neuerem Rassenantisemitismus des 19. Jahrhunderts. Auf der anderen Seite die Islamfeindlichkeit, zwar auch mit historischen Vorläufern, etwa im mittelalterlichen christlichen Bild des Islams, aber auch im westlichen Orientalismus der Neuzeit. Ansonsten jedoch ein Phänomen frühestens des 20. Jahrhunderts, das erst in jüngster Vergangenheit umfangreiche mediale und auch wissenschaftliche Aufmerksamkeit erfahren hat. Es wird derzeit stark diskutiert, ob man Antisemitismus und Islamfeindlichkeit miteinander vergleichen kann. Viele Wissenschaftler kommen zu dem Entschluss, dass ein Vergleich verschiedener Formen von Diskriminierung und Vorurteilen grundsätzlich sinnvoll ist, weil es notwendig ist, zu wissen, wie und warum Gruppen diskriminiert, ausgegrenzt, stigmatisiert werden, um solche Entwicklungen frühzeitig erkennen und ihnen auch politisch und pädagogisch entgegenwirken zu können. Gleichwohl ist bei der Suche nach Parallelen aber auch die Gefahr groß, Besonderheiten der einzelnen historischen wie aktuellen Konstellationen und Ideologien zu nivellieren. Deshalb ist immer auch die Unterscheidung spezifischer Diskriminierungsformen wichtig. Ich stelle meinem Vortrag ganz bewusst keine Definition von Antisemitismus oder Islamfeindlichkeit voran und diskutiere auch nicht die Unterscheidung der Begriffe Islamfeindlichkeit und Islamophobie oder antimuslimischer Rassismus, weil ich denke, dass die Brauchbarkeit von Begriffen und dahinterstehenden Theorien und Erklärungsansätzen sich einzig und allein in der sozialen Wirklichkeit und in der Empirie entscheiden, weshalb ich jetzt auch gleich in das Thema einsteigen will. Ziel meines Vortrages ist es, das Vorkommen von Antisemitismus und Islamfeindlichkeit am Beispiel des Zuschauersports Fußball und damit eben einem, wie ich schon sagte, bedeutenden Erfahrungshorizont unserer Gesellschaft aufzuzeigen. Dabei frage ich nach verschiedenen Ausprägungs- und Artikulationsformen und den dahinterliegenden Denkstrukturen. Doch warum ausgerechnet am Beispiel des Fußballs? Nun ja, es ist ja kein Geheimnis, dass sich gesellschaftliche Ideologien und Herrschaftsverhältnisse nicht nur in der Politik oder der Wirtschaft, sondern vor allem auch in der Alltagskultur reproduzieren. Alltag verstanden als Schnittpunkt gesellschaftlicher Verhältnisse und individueller Bedürfnisse, als die eigentliche Essenz der gesellschaftlichen Substanz. Ein besonderer populärer Bereich der Alltagskultur in modernen westlichen Gesellschaften ist eben der Sport und hier insbesondere das globale Massenphänomen Fußball. Klammer auf, Fußball, Männerfußball oder Profifußball der Männer, um ganz genau zu sein. Im subjektiven Betreiben, aber auch im unmittelbaren oder medialen Erfahren sportlicher Ereignisse wirken neben individuellen immer auch gesellschaftliche Kräfte und Einflussfaktoren wie Sinn- und Wertorientierungen, Interessen, Organisationsformen etc. überschneiden und durchdringen sich. Ausgehend von der Annahme, dass der Fußball die zentralen Wertvorstellungen unserer Gesellschaft in komprimierter Form sichtbar macht, kann gesagt werden, dass ein Sportplatz, ein Stadion oder eine Public Viewing Zone, jetzt habe ich Probleme mit der, jetzt, dass ein Sportplatz, ein Stadion oder eine Public Viewing Zone lediglich einen örtlich eingegrenzten und zeitlich definierten Raum mit einem bestimmten Publikum darstellt, an dem letztlich die konfliktreichen Auswüchse des gesamtgesellschaftlichen Geschehens ausgetragen werden. Sie können also nicht losgelöst betrachtet werden oder analysiert werden von den gesamtgesellschaftlichen Ereignissen. Gerade der Profisport bzw. der Showsport, wie wir ihn in der Bundesliga oder auch in der Champions League vorfinden, ist durch die Kommerzialisierung unweigerlich in das politische System und in die Marktwirtschaft eingebunden, woraus sich mit den Worten Adornos eine Unfreiheit ergibt, nicht nur eine Unfreiheit durch materielle Zwänge und Unterwerfung unter das hegemoniale System des Kapitalismus, sondern gleichermaßen auch eine Unfreiheit von ideologischen Bestimmungen und Ausrichtungen. Der Sport stellt demzufolge keinen gesellschaftlichen Freiraum dar, sondern ist als Teilbereich des soziokulturellen Systems immer in gesamtgesellschaftliche Bedingungen und Wertvorstellungen eingebettet. Wenn ich von Fußball rede, dann meine ich somit nur auf den ersten Blick das Spiel oder den Sport, bei dem 22 Menschen einen Ball hinterherjagen. Vielmehr ist das Spiel über 90 Minuten gewissermaßen die Initialzündung für verschiedene Zusammenhänge, ob politisch, kulturell, wirtschaftlich oder auch religiös, die um den Fußball herum bestehen. In der sozialwissenschaftlichen Fußballliteratur, siehe Folie, kursieren verschiedene Konzeptionen, die schlagwortartig den Zusammenhang von Fußball und Gesellschaft umschreiben. Das wohl meistgebrauchte Modell ist sicherlich der populäre Topos, der Fußballstelle ein Abbild oder ein Spiegelbild der Gesellschaft dar. Sprich, im Fußballsport spiegelten sich einzelne gesellschaftliche Strukturen, Entwicklungslinien, Prozesse etc. exemplarisch wider. Diese Modellierung findet sich in vielen Abhandlungen, teilweise ist explizit vom Spiegelbild die Rede. Dieser Topos lässt sich sicherlich als abgegriffenen, aber dennoch keineswegs hohlen Allgemeinplatz bezeichnen, ebenso wie auch die Bezeichnung der Fankurve, also der Fantribüne als Brennglas der Gesellschaft. Also das ist auch ein populärer Topos, der oft zu hören ist, die Fankurve oder die Fantribüne sei eben ein Brennglas der Gesellschaft, gewissermaßen ein Seismograph, in dem sich bestimmte gesellschaftliche Denkstrukturen exemplarisch aufzeigen lassen. Mit anderen Worten, in der Emotionalität und auch in der Anonymität des Massenortes Fantribüne artikuliert sich Rassismus eben offener als beim Warten an der Bushaltestelle beispielsweise oder in der Teeküche eines Großraumbüros. Ursache und Förderer dieses Phänomens ist unter anderem auch die Tatsache, dass der Fußball und speziell auch die Fankultur nicht nur ein Spiegelbild der Gesellschaft darstellt, sondern gewissermaßen auch eine Parallelgesellschaft, könnte man es nennen, darstellt. Also im Fußball laufen bestimmte Strukturen, bestimmte Prozesse auch komplett anders ab als in der normalen Gesellschaft außerhalb des Stadions. Es gibt beispielsweise im Fußball eine ganz klare Schwarz-Weiß-Malerei. Es gibt ein Freund-Feind-Schema. Wer schon mal in einem Stadion war, weiß das. Die Spieler der gegnerischen Mannschaft, des Gastvereins, heißen grundsätzlich alle Arschloch mit Nachnamen. Also dürfte der eine oder andere schon gehört haben. Es ist also in gewisser Maße dieses Freund-Feind-Schema, diese Schwarz-Weiß-Malerei, die man ganz klar findet. Vorhin ist der Name Eintracht Frankfurt gefallen. Die Fans von Eintracht Frankfurt singen, alles außer Frankfurt ist scheiße. Also da hat man auch eine ganz klare Abweichung von normalem gesellschaftlichem, alltäglichem Denken. Da stellt sich also die Frage, ob Sport gewissermaßen zum Substitut gesellschaftlicher Auseinandersetzung geworden ist, ob vielleicht Sport auch speziell der Fußball zu Substitut für nationale, nationalistische Auseinandersetzungen geworden ist, auch ein Stichwort, das oft zu hören ist in der sozialwissenschaftlichen Fußballliteratur, Weltmeisterschaft statt Weltkrieg. Also es spielt auch immer die nationalistische Aufladung des Fußballs spielt eine Rolle und muss man in diesem Zusammenhang mitdenken. Ich werde nun im Folgenden das Vorkommen von Antisemitismus und Islamfeindlichkeit anhand einiger anschaulicher Beispiele getrennt betrachten, gleichwohl ich selbstständig auch nach Parallelen frage. Zunächst erscheint es mir aber wichtig, die Beziehungen von Fußball und Judentum bzw. von Fußball und Islam aufzuzeigen. Ich beschränke mich bei meinen Ausführungen auf die Situation in Deutschland und einige wenige Beispiele aus Österreich. Es ist vorhin schon genannt worden, ich habe beruflich in Innsbruck zu tun. Aber selbstverständlich ist natürlich die Problematik von Antisemitismus und Islamfeindlichkeit nicht nur auf diese beiden Länder beschränkt. Aber eine Ringvorlesung oder eine Vorlesung innerhalb einer Ringvorlesung hat anders als ein Fußballspiel eben keine Verlängerung. Und deswegen muss ich mich darauf beschränken. Die Verbindung des Fußballs hierzulande zum Judentum ist so alt wie der Sport selbst. Als der Fußball sich Ende des 19. Jahrhunderts in England als moderner Sport verbreitet hatte, waren es nicht zuletzt Juden, die die Jagd nach dem Lederball auch in Deutschland etablieren wollten und deshalb bei der Gründung vieler Vereine mitwirkten. Auch trugen Juden wesentlich zur Gründung des Deutschen Fußballbundes DFB im Jahr 1900 bei. Den Namen des Verbandes schlug übrigens Walter Bensemann vor, der Sohn einer jüdischen Bankiersfamilie aus Berlin, der ab 1889 Mitbegründer von mehreren Fußballvereinen im Süden des Kaiserreichs war und im Dezember 1898 die ersten internationalen Begegnungen deutscher Auswahlmannschaften, die sogenannten Urländerspiele, organisierte. Dass der Raum des Fußballs für Juden leichter zu besetzen war, lag auch an der sportlichen Orientierung der deutschnationalen und damit der potenziellen Antisemiten, die ausschließlich das Turnen pflegten und den Fußball als Fußlümmelei, als Engländerei oder als englische Krankheit galt. Viele Spieler in Mannschaften der oberen Ligen, auch der Nationalmannschaft, waren damals Juden. Vor 101 Jahr, am 17. Dezember 1911, feierte mit Julius Hirsch erstmals ein jüdischer Spieler seinen Einstand in der deutschen Nationalelf beim Spiel gegen Ungarn. Hirsch wurde 1910 mit seinem Heimatverein Karlsruher FV sowie 1914 mit der Spielvereinigung Fürth deutscher Meister und spielte zwischen 1911 und 1913 insgesamt 7 Mal für die Nationalmannschaft. Mit dem Namen Julius Hirsch lässt sich nicht nur die Verbindung von Judentum und Fußball, sondern auch der Antisemitismus in seiner radikalsten Form, aber auch der Kampf gegen eben diesen belegen. Höchstwahrscheinlich wurde Hirsch im März 1943 nach Auschwitz-Birkenau deportiert und ermordet. Sein Todesdatum ist unbekannt, er wurde 1950 zum 8. Mai 1945 für tot erklärt. Ihm zu Ehren rief der DFB 2005 den Julius-Hirsch-Preis ins Leben. Er soll besonderen Einsatz für Toleranz und Menschenwürde gegen Extremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus auszeichnen. In Berlin trägt ein Sportgelände den Namen Julius-Hirsch-Sportplatz. Es ist die Spielstätte vom jüdischen Turnverein oder Sportverein TuS Maccabi Berlin, 1898 als Bar Kochba Berlin gegründet, einer der ältesten jüdischen Sportvereine in Deutschland, womit wir wieder beim Thema die Anfänge des Fußballs in Deutschland wären. In der sporthistorischen Literatur wird nicht ohne Grund oft von jüdischen Fußballpionieren gesprochen. Entscheidend war aber nicht die Tatsache, dass diese fußballbegeisterten Männer Juden waren, sondern vielmehr ihre Herkunft aus einem liberalen, wohlhabenden und weltoffenen Bürgertum, dessen männliche Mitglieder sich ausgesprochen für Fußball interessierten. So gründete der bereits erwähnte Walter Bensemann 1920 das noch heute bekannte Sportmagazin Kicker, das er selbst redigierte und in dem er mehrfach seine liberalen Ansichten veröffentlichte. Antisemitische Vorbehalte und Aggressionen, die sich in dieser Zeit zunehmend ausbreiteten, erlangten im deutschen Fußball zunächst keine besondere Bedeutung, sodass die große Mehrzahl der jüdischen Spieler und Funktionäre im DFB engagiert blieb. Nur eine kleine Minderheit trat einem der jüdischen Vereine bei, die nach 1900 entstanden waren, um angesichts des generell zunehmenden Antisemitismus Stellung zu beziehen. Die Hochburgen des jüdischen Fußballs, wie es in der Literatur heißt, lagen vor dem Zweiten Weltkrieg vor allem in der K&K-Monarchie und in ihren Kronprovinzen, besonders in Prag und Wien. In der Mitgliederzeitung des Maccabi Sportverbandes war 1929 zu lesen, Zitat, Eine große Rolle spielt der Fußballsport in fast allen östlichen Ländern des Maccabi-Weltverbandes. In Polen, Litauen, Lettland und Rumänien und nicht zuletzt in Österreich, das man als das klassische Land des jüdischen Fußballsports bezeichnen kann. Bekanntester Club der jüdischen Fußballhochburg Wien war der SK, also Sportclub Hakoa. Hakoa ist hebräisch, bedeutet Kraft. 1909 gegründet und 1920 in die oberste Spielklasse aufgestiegen, gelang der Hakoa 1923 die Sensation, als sie als erster österreichischer Club auswärts gegen ein englisches Team, das war damals West Ham, gewann. 1925 feierte der Verein den ersten und zugleich letzten Meistertitel in der Clubgeschichte. Welches Identifikationspotenzial der SK Hakoa, übrigens ein bedeutender Universalsportverein für Juden, hatte, beweist ein Zitat des Schriftstellers Friedrich Thorberg. Im reifen Alter von 10 Jahren wurde ich Hakoa-Anhänger. Wie sehr das mein späteres Leben beeinflusst hat, weiß ich nicht. Meine Stellung zum Judentum aber hat es nicht nur beeinflusst, sondern bestimmt. Ich hatte das unschätzbare Glück, als Zeuge von Hakoa-Siegen aufzuwachsen, zusammen mit der Hakoa groß zu werden. Ich hatte das unschätzbare Glück, mich niemals keine einzige Sekunde lang meines Judentums schämen zu müssen. Wofür hätte ich mich denn schämen sollen? Dafür, dass die Juden mehr Goals schossen und schneller schwammen und besser boxten als die anderen? Ich war ein Kind, als ich das alles zu merken bekam. Und ich war von Kindesbeinen stolz darauf, Jude zu sein. Zitat Ende. Am Beispiel der Hakoa lässt sich sehr deutlich der aufkeimende Antisemitismus dieser Zeit aufzeigen, der in der Auslöschung des jüdischen Sportwesens und der Ermordung vieler jüdischer Sportler im deutsch-österreichischen Faschismus endete. Bereits einen Tag nach dem sogenannten Anschluss Österreichs im März 1938 wurde die Hakoa zerschlagen, aus allen Ergebnislisten gestrichen, ihre Spiele wurden für ungültig erklärt und ihre Mitglieder verfolgt. Viele von ihnen flohen ins Ausland, die meisten nach Palästina, doch nicht allen gelang die Emigration. Viele wurden von den österreichischen Faschisten gefangen genommen und ermordet, viele weitere ins Konzentrationslager deportiert, wo die wenigsten überlebten. Die Hakoa-Spieler, denen die Flucht nach Palästina gelungen war, spielten dort als Hakoa Tel Aviv weiter. Spielausrüstung, Trikots und so weiter bekamen sie vom noch heute existierenden Club Austria Wien überreicht oder übersandt. Und dieser Verein spielt noch heute in der zweiten israelischen Liga als Hakoa Amidah Ramat Gan in einer Stadt in der Nähe von Tel Aviv. In Deutschland fand im Juni 1932 das letzte Endspiel um die deutsche Meisterschaft vor der sogenannten Machtergreifung statt. Bayern München gegen Eintracht Frankfurt lautete damals die Partie. Endstand war wie vorgestern auch 2-0. Präsident der Bayern war damals der Jude Kurt Landauer, der 1938 in die Schweiz fliehen konnte, nachdem er 2 Monate in Dachau interniert war. Die Eintracht aus Frankfurt war damals unter dem Beinamen Judebube oder auch Schlappekicker bekannt, weil der Mäzen, der Schuhfabrikant Schneider aus Frankfurt, damals größter Schuhhersteller in Europa, Jude war. Nach der Machtergreifung forcierten die Nazis die Gleichschaltung des Vereinswesens. Es folgten sogenannte Säuberungen des Sports und des Vereinswesens infolge des Arierparagraphen, der gerade innerhalb der deutschen Turnerschaft zügig und äußerst gewissenhaft umgesetzt wurde. Paradoxerweise führte die Exklusion der Juden aus den Sportorganisationen nach 1933 zu einer, wenn auch kurzen, Blütezeit des jüdischen Sportwesens in Deutschland. Der Zulauf war enorm. Bei Hakoa Köln zum Beispiel stieg 1933 die Mitgliederzahl innerhalb von nur wenigen Wochen von 20 Mitgliedern auf 250. Doch freilich war dieser Zulauf nur von sehr kurzer Dauer. Spätestens mit den Novemberpogromen des Jahres 1938 erlosch der jüdische Sport in Deutschland endgültig. Nach 1945 kam es nur zögerlich zu Neugründungen in Frankfurt. Beispielsweise hat es wie in vielen anderen Städten mit ehemals bedeutenden jüdischen Gemeinden nach Kriegsende 20 Jahre gedauert, bis mit der TuS Maccabi 1965 wieder ein jüdischer Sportverein existierte. Heute bestehen deutschlandweit wieder zahlreiche jüdische Sportvereine, deren Mannschaften in den Amateurligen antreten, wie etwa der TuS Maccabi Berlin oder die TuS Maccabi Berlin. In der Bundesliga hingegen spielen jüdische Vereine, aber auch jüdische Sportler oder Funktionäre keine Rolle. Also man sieht, die Verbindung von Fußball und Judentum haben in Deutschland eine sehr lange Geschichte. Etwa etwas lauter. Ja. Man sieht, die Verbindung von Fußball und Judentum haben in Deutschland eine sehr lange Geschichte. Etwas anders gestaltet es sich bei den Verbindungen des Fußballs zum Islam, respektive zu den Muslimen. Eine Verbindung besteht hier erst seit der Gründung der sogenannten Gastarbeitervereine, vornehmlich von türkischen Arbeitsmigranten ab den 1960er Jahren. Diese Vereine sind seither wichtige Vergemeinschaftungsorte der türkischen Community und der Fußballplatz stellt einen bedeutenden Treffpunkt neben der Moschee dar. Die Vereinswappen lehnen sich aber an den Mondstern der türkischen Nationalflagge und nicht an das Mondsichelsymbol des Islams an. Mit anderen Worten, die türkischen Vereine basieren in erster Linie auf nationalen bzw. ethnischen, nicht explizit auf religiösen Gemeinsamkeiten. Gleichwohl existieren aber auch Vereine mit explizit islamischer oder muslimischer Identifikationsgrundlage, etwa der Verein SV Muslime 2008 e.V. aus Hamburg, bei dem ausländische und deutsche Muslime die Möglichkeit haben, Sport zu treiben, ohne ihre religiösen Pflichten zu verletzen. Im Rhein-Main-Gebiet bekannt ist der Verein Hilal Rüsselsheim. Hilal ist arabisch, bedeutet Neumond, der 1998 aus der Hobbymannschaft eines islamischen Arbeitervereins hervorgegangen ist. Selbstverständlich sind bei diesen Vereinen und bei vielen anderen auch jeweils Nicht-Muslime herzlich willkommen. Zusammenhänge von Sport und Islam werden im sozialen Raum des Fußballs ansonsten äußerst selten offenkundig, erst recht nicht im Bereich des Profisports. In jüngerer Vergangenheit bot allenfalls der Fastenmonat Ramadan einen temporären Anlass, um in der Sportberichterstattung die Religiosität muslimischer Spieler zu thematisieren. So sorgte etwa 2009 der FSV Frankfurt für Kritik, nachdem er 3 Profispieler abmahnte, weil sie ohne Erlaubnis des Vereinsarztes auf Essen und Getränke verzichtet hatten. Woraufhin der Zentralrat der Muslime in Deutschland öffentlich betonte, dass etwa das Nachholen des Fastens zulässig sei, weil schließlich die Unversehrtheit des Körpers, die Gesunderhaltung des Körpers höchste Priorität habe und damit auch zu den religiösen Vorschriften, Pflichten im Islam gehöre. Einen weiteren Anlass, Zusammenhänge von Sport und Religion zu thematisieren, bildete hierzulande im August die Aufhebung des Kopftuchverbotes für muslimische Spielerinnen durch die FIFA, den Weltfußballverband. Das Verbot war 2007 angeblich aus Sicherheitsgründen eingeführt worden. Kürzlich haben die Regelhüter des International Football Association Board nun festgelegt, welche Schnitte, Farben und Materialien denn jetzt zugelassen sind. Bekenntnisse von muslimischen Profifußballern zum Islam, wie wir sie etwa von christlichen Profis aus Brasilien kennen, die beim Torjubel ihr Trikot hochziehen und um ein T-Shirt mit der Aufschrift Jesus Christus zu zeigen, spielen in der Öffentlichkeit kaum eine Rolle. Wer zum Beispiel kennt den Spieler Bilal Yusuf Mohamed, immerhin Deutschlands Fußballer des Jahres 2008. Wer kennt ihn? Er ist da oben zu sehen. Niemand kennt ihn, aber unter dem Namen Franck Ribéry ist der bei Bayern München spielende französische Nationalspieler dagegen jedem Fußballfan bekannt. Dass er aber 2006 zum Islam konvertierte, weiß kaum jemand. Hinsichtlich der Verbindungen von Sport und Religion sowie den dahinterstehenden kulturellen Beziehungsgeflechten und Bedeutungszuschreibungen lässt sich sagen, dass sowohl der Islam als auch das Judentum im Profifußball keine oder kaum eine Rolle spielt und auch im Amateurfußball nun nur eine sehr unwesentliche. Und vielleicht ist diese Feststellung schon der wesentliche Hinweis auf Antisemitismus und Islamfeindlichkeit, wenn man als Erklärungsansatz heranzieht, dass jüdische oder muslimische Sportler und Vereine einem strukturellen Rassismus unterworfen sind. Ich erinnere an dieser Stelle noch einmal an die Tatsache, dass Neugründungen von jüdischen Vereinen nach Weltkrieg und Holocaust nur sehr zögerlich unternommen wurden, selbst wenn in den jeweiligen Städten wieder jüdische Gemeinden bestanden. Ein anderer Hinweis für strukturelle Diskriminierung wäre die Frage nach dem Zugang zu Sportstätten und damit der Möglichkeit eines geregelten Trainings- und Spielbetriebes. Gerade in Großstädten beharren alteingesessene Vereine auf ihren Gewohnheiten und teilen Sportplatz und Vereinsheim nur ungern mit einem Gastarbeiterverein. Allerdings liegen hierzu keine empirischen Ergebnisse vor, aber das Problem ist allgemein bekannt.